Was tun mit Trump?
Das ist eine Frage, die uns ein Zuschauer bei unserer Tour gestellt hat, bei unserer Live-Tour. Und genauer gesagt ging es darum, wie soll man jetzt mit der Präsidentschaft von Donald Trump umgehen und auch mit den Entwicklungen in den USA, also den politischen und den wirtschaftlichen Entwicklungen, eben wenn man in den MSCI World investiert.
Also ich nehme mal die wichtigste Antwort tatsächlich hier jetzt ganz entgegen dem, wie man einen Podcast aufbauen sollte, einfach weg, sich vor allen Dingen nicht wahnsinnig machen lassen. Aber das sagt sich so leicht, wie man das schafft und vor allen Dingen, warum man sich berechtigterweise nicht wahnsinnig machen lassen sollte, darauf gehen wir heute noch genauer ein.
Und zwar in dieser Folge von uns beiden, Saidi und Emil von Finanztipp. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also der Blick in die USA macht logischerweise dir oder auch vielen von euch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, vielleicht gerade Sorgen. Es geht so um die politische Stabilität. Inwieweit entwickeln sich die USA in die Richtung von einer Autokratie? Wie geht es mit Grönland weiter? Wie geht es dann auch mit der NATO weiter? Da sind eine ganze Menge Fragen richtig. Also es sind wirklich große Fragen, die wir auch in diesem Podcast nicht beantworten können.
Und es geht natürlich darüber hinaus. Wir haben die Frage ja auch neulich auf unserer Tour bei Finanztipp von einem Zuschauer bekommen und das ging noch darüber hinaus und das habe ich auch in dem Publikum, dem ich ja da mal live ins Gesicht schauen konnte, gesehen, wie groß die Besorgnis natürlich ist auch und es halt die Entwicklung in den USA natürlich nur eine Facette der Entwicklung auf der ganzen Welt ist, ne? Wo wir alle merken sozusagen, dass es leider, da müssen wir nicht gerade gleich in Russland anfangen, ne? Aber da gibt es noch viele andere Staaten, wo wir eben einen Rechtsruck wahrnehmen, ja, wo leider die demokratischen Tendenzen zurückgehen. Und natürlich, wenn das die größte die vor allem militärisch stärkste Macht auf diesem Planeten in die Richtung geht, dann macht einem das noch sehr viel mehr Sorgen. Aber es fügt sich halt ein in so ein Gesamtbild.
Und es kommt eben ein wichtiger Faktor dazu, über den wir sehr gut in diesem Podcast sprechen können. Denn die USA sind sehr wichtig für deinen Vermögensaufbau. Die USA haben so über 70%, sagen wir mal ungefähr 70% Anteil im MSCI World, also dem wichtigsten Industrieländerindex, auf den du vielleicht einen ETF besparst. Und auch im FTSE All World, also einem der größten quasi Aktienindizes, den du besparen kannst mit dem ETF, haben sie immer noch circa 60% Anteil.
Was und auch übrigens auch, um das noch zu ergänzen, im ACWI, im All Country World Index, falls du darauf nennst. Also das ist der Punkt einfach. Wenn du weltweit breit gestreut in einen ETF investieren möchtest, dann hast du immer einen sehr, sehr signifikanten USA-Anteil dran.
Damit ist die US-Wirtschaft ein Faktor für dein Geld, für deinen Vermögensaufbau. Auch wenn natürlich US-Konzerne weltweit aktiv sind, aber man darf auch nicht vergessen, die US-Wirtschaft spielt natürlich auch indirekt in deinem ETF eine große Rolle. Einmal die USA sind auch für die US-Konzerne oft der wichtigste Markt oder einer der wichtigsten Märkte und die USA sind halt auch ein wichtiger Markt für viele europäische Konzerne, die im MSCI World zumindest relevant sind, also zum Beispiel LVMH, also dieser französische Luxus-Multikonzern, für viele deutsche Industriekonzerne wie Mercedes, BMW und so weiter, Volkswagen, aber eben auch für Firmen wie Airbus oder auch deutsche Chemie- und Pharmafirmen, sind die USA ein sehr, sehr wichtiger Markt. Also am Ende haben die USA einen direkten und indirekten Einfluss auf dein Portfolio.
Auf die Weltwirtschaft, ne? Also wir haben ja immer diese Statistik, die ich auch in meinem Buch Finanzen ganz einfach drin habe, dass die Top 10 Konzerne, Aktien im MSCI World 2024 einen Ex-USA-Anteil an ihrem Umsatz von circa knappen 40%, das waren 38%, hatten. Und das ist erstmal eine gute Nachricht, ja, dass es eben nicht ausschließlich sozusagen das ganze Geschehen in Amerika stattfindet, sondern auch zum Beispiel auch in China und so weiter. Aber umgekehrt heißt es ja nicht, dass die deswegen dann irgendwie komplett von den USA unabhängig sind. Das ist also, wie du richtig gesagt hast, das heißt ja auch, dass deutlich über die Hälfte des Umsatzes in den USA selbst stattfindet. Und die wichtigste, das hast du jetzt gerade auch schon ausgedrückt, Message ist natürlich, dass alle US-Unternehmen oder die große Masse der US-Unternehmen eng mit der gesamten Weltwirtschaft verknüpft sind und was in den USA eben passiert, letztendlich wirtschaftlich gesehen, den größten Teil der Welt natürlich beeinflusst.
Und wir haben uns deswegen gedacht, wir nehmen diese Frage mal auf, weil wir auch das Gefühl hatten, es betrifft so wahnsinnig viele Leute oder es bedrückt euch vielleicht auch so ein bisschen, dass es vielleicht gar nicht so präsent ist, aber dass es einem so unterschwellig ein bisschen Sorgen macht. Und ich habe für mich gedacht, bei der Vorbereitung dieser Folge, das Hauptproblem ist der Scheideweg, an dem du jetzt stehst. Also das Problem ist quasi allen klar. Und man kann jetzt daraus eigentlich ableiten, was man möchte. Man kann das innerlich verwerfen und sagen, ach, das wird schon alles gut werden. Oder du kannst also quasi ganz am optimistischen Spektrum sein und auch ganz am pessimistischen Spektrum sein. Das Schwierige ist, dir bleiben eigentlich nur zwei Wege, die du beschreiten kannst. Das eine ist, du kannst jetzt sagen, ich möchte was ändern. Also sagen wir zum Beispiel, du besparst einen MSCI World, also einen Industrieländerindex, in dem 70% auf die USA entfallen. Dann kannst du natürlich sagen, okay, ich lasse jetzt die Anteile liegen, ich lasse das und bespare einen anderen ETF. Ja. Oder du kannst natürlich auch sagen, mir ist das bewusst, egal ob du es optimistisch oder pessimistisch siehst, aber ich mache so weiter wie bisher. Das Wichtige ist, das Einzige, wovor wir dich warnen würden, wäre, egal welchen ETF du besparst, verkauf jetzt nicht die Anteile, weil dann realisierst du eben die Gewinne und zahlst Steuern, sondern lass ihn im Zweifelsfall, wenn du wechseln willst, einfach liegen und bespar einen anderen ETF. Das Problem ist so ein bisschen, diese Entscheidung, diese Weggabel, an der du stehst, ist der absolute Grenzfall fürs passive Investieren, was du ja mit einem ETF eigentlich machst, weil du musst jetzt quasi eine aktive Entscheidung treffen.
Ich glaube, wir müssen dazu zwei Punkte beleuchten. Bleiben wir mal kurz bei dem Gedanken vom passiven Investieren, dass in dem Moment, wo du jetzt, wie du sagst, etwas änderst, wo ich handle, muss dir klar sein, dass du eine Marktmeinung hast. Du traust den USA, du traust dieser US-Regierung nicht mehr über den Weg. Du willst letztendlich irgendwie dein Risiko, deine Exposure, US-Exposure würde man jetzt einfach chinesisch sagen, ja, also das Risiko, das die USA darstellen, irgendwie reduzieren. Indem du zum Beispiel einen europäischen Aktien-ETF auf den MSCI Europe oder ähnlichen mit reinnimmst, um sozusagen
oder
etwas
du
mehr.
Baust dir quasi so ein Ex-USA-Portfolio zusammen, genau, also ohne USA.
Wie auch immer, ja, du kannst Schwellenländer natürlich mit reinnehmen, sehr beliebte Methode. Unsere erste Aussage ist dazu, du hast damit eine Meinung, die mit einem bestimmten Timing zusammenhängt. Nämlich du denkst, dass es jetzt dann, was auch immer bedeutet, schlimmer werden könnte zumindest. Und wie du richtig sagst, das hat halt nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem passiven Investieren zu tun. Denn passives Investieren würde in der Reinform, in der Radikalform darauf setzen, zu sagen, wir wissen nicht, ob das gut ausgeht oder nicht. Das kann auch gut ausgehen übrigens. Ja, also, was weiß ich, ja, anderes Szenario wäre, anstatt dass Trump die Weltwirtschaft an den Abgrund führt, ist, das ist, macht das, vielleicht macht das nicht, aber es gelingt in dem Sinne nicht, weil die Produktivitätsgewinne durch die künstliche Intelligenz, ich mache jetzt mal ein wildes Szenario auf, sind so groß, dass alles andere, das, was die US-Regierung anrichten kann, dagegen geradezu Pillepalle ist.
Wobei wir da, glaube ich, schon einräumen müssen, was ja wahrscheinlich die Gegner des passiven Investierens jetzt ins Feld führen würden und was auch ein Punkt ist, den die haben. In dem Moment, in dem du dich am Anfang des passiven Investierens für einen Index entschieden hast, den du besparst, also dem dein ETF folgt, einen ETF, den du besparst, hast du schon eine aktive Entscheidung getroffen. Ja. Also das ist quasi der Makel. Ja. Mit dem, das ist so die Ursünde, sozusagen, um so ein biblisches Bild zu bemühen, das ist der Makel, den das passive Investieren immer hat und den du aber nie ausräumen kannst. Deswegen ist auch wichtig, das ist ein Faktor, den wir außen vor lassen, weil diese Entscheidung musst du treffen. Ja. Und wir sprechen jetzt über alles, was danach kommt.
Es gibt sozusagen nicht das 100% optimale passive Investieren. Das würde ja auch schon zum Beispiel alle Firmen dieser Welt abbilden, ja, die halt nun mal in vielen Fällen gar nicht investierbar sind, nicht kaufbar sind, weil sie schlichtweg auch über andere Möglichkeiten wie Private Equity gar nicht erreichbar sind. Aber das ist noch
Aldi der Klassiker.
Ja, so. Das ist also optimale Diversifikation sozusagen ist auch nur ein Grenzbegriff, ja, dem kann man sich nur annähern. Das nächste ist, dass du immer, wie du richtig sagst, du hast immer ein Timing-Thema, weil egal, ob du jetzt einmalig investierst oder einen Sparplan hast, naja, in gewisser Weise ist da immer Timing dabei. Aber klar, mit einem Sparplan zu beginnen und den einfach durchlaufen zu lassen, ist so schon auch wieder so passiv, wie es halt nur irgendwie geht. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, du hast vorhin von einem Ex-USA-Portfolio gesprochen. Also ich baue mir aus wahrscheinlich dann verschiedenen ETFs so ein Weltportfolio zusammen, in dem möglichst keine oder möglichst wenig US-Firmen vorkommen. Das könnte ich zum Beispiel jetzt machen und lasse meinen alten MSCI World oder sonstigen Welt-ETF einfach liegen, weil ich weiß, da ist viel USA drin und jetzt bespare ich nur alles andere außerhalb der USA. Problem ist, damit bist du dem Problem immer noch nicht entkommen. Genau aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, dass eben die US-Konzerne, die US-Wirtschaft so eng mit der gesamten Weltwirtschaft verflochten sind und machen wir es mal ganz einfach. Wenn die in den USA, aus welchen Gründen auch immer, ein massives Problem haben, oder anders gesagt noch einfacher, wenn es dort einen Börsencrash gibt, dann führt das mit nahezu 100%iger Sicherheit auch zu einem Börsencrash in Europa und natürlich auch in den Schwellenländern und so weiter. Da hängen die Weltbörsen, die Weltmärkte viel zu eng zusammen. Es ist natürlich schon eine berechtigte Frage, ob der jetzt überall gleich schwer ausfällt. Das ist auch in der Vergangenheit sind die sehr unterschiedlich schwer ausgefallen. Aber dass man sich vorstellen würde, dass so ein Nicht-USA-ETFs oder Nicht-USA-Märkte von einem Ereignis oder von der Entwicklung des US-Marktes unabhängig werden. Nein, sind sie sicherlich definitiv nicht.
Und es ist ja schon auch so, dass zum Beispiel auch Konzerne wie Samsung und Apple viel näher zusammenhängen in der Realität, auch durch Geschäftsbeziehungen, die man hat.
Ganz klar.
Als wir das so aus dem realen, also aus unserem Alltag einschätzen würden. Also es hängt eben alles zusammen und du hast jetzt dieses Problem, triffst du eine Entscheidung oder triffst du keine Entscheidung? Und ich glaube, das Wichtige ist, was man sich da immer im Hinterkopf behalten muss, egal welche Entscheidung du triffst, du kannst natürlich falsch liegen und damit wirst du einfach leben müssen.
Ja, also das Wichtige ist an der Stelle wieder mal zu sehen, diese Ängste, die wir alle haben, ich habe auch Sorgen, muss ich ganz klar sagen, ja, aber ich versuche sozusagen aus diesen Sorgen möglichst wenig zu machen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mir auch, obwohl ich mich mit diesen Themen wie Emil auch sehr, sehr viel beschäftige, letztendlich natürlich überhaupt keine Vorhersage getroffen kann, in welche Richtung die Geschichte geht. Und was ich damit transportieren will, ist so ein Stück weit Demut gegenüber auch der Geschichte. Weil sich in der Geschichte natürlich gezeigt hat, dass es meistens komplett unvorhersehbar ist, wie sich die Dinge entwickeln. Und meistens waren es gerade auch am Aktienmarkt Entwicklungen und ja, riesigen Gefahren, die sich sozusagen quasi materialisiert haben, mit denen man vorher natürlich nicht gerechnet hätte. Mit anderen Worten, die Geschichten, mit denen man rechnet, wie zum Beispiel, dass ein Donald Trump das, also so ein richtig großes Risiko oder einen großen Crash zum Beispiel hervorführen würde, ich will nicht sagen, dass das nicht passiert, aber es ist relativ absehbar und meistens nochmal ist es das Unabsehbare. Auch aus dem Grund, weil die absehbaren Sachen, die wirklich absehbaren Sachen, die absehbaren Risiken sind in den Aktienkursen in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, sind in vielen Fällen schon eingepreist. Denn stellen wir uns nochmal die Börse und auch deinen ETF in deinem Depot als eine riesig große Schwarmintelligenz vor, die in alle Richtungen wahnsinnig nervös und gleichzeitig neugierig ist und immer schon alles sondiert. Und deshalb sind Risiken, wie zum Beispiel das, ich mache jetzt mal ein Beispiel, dass Trump die Zölle nochmal erhöhen könnte, für einen großen Teil der Wirtschaft, das ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon eingepreist. Natürlich gibt es da immer Überraschungseffekte, wie man in der ersten Hälfte von 2025 ja auch sehen konnte. Das hatte keiner wirklich damit gerechnet, mit dem Liberation Day und die Ankündigung dieser Zölle. Aber, das muss man auch sagen, diese Gefahr ist jetzt, zumindest Anfang 2026, wo wir diese Folge drehen, weitestgehend wieder überwunden.
Und was für uns aber auch generell wichtig ist, was du einfach im Hinterkopf behalten kannst, wir begleiten dich natürlich auf deinem Weg als Investorin, als Investor beim Aufbau deiner Altersvorsorge in diesem Podcast und auch auf allen anderen Kanälen von Finanztipp, weil wir dich einfach ehrlich und unabhängig informieren. Wir werden dir Bescheid geben, auch in unserem Newsletter, in diesem Podcast, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Aber ich würde gerne auch nochmal auf dein Argument eingehen, dass die Dinge unvorhersehbar sind. Und zwar vielleicht mit so einem positiven Gedanken, den man manchmal auch sehen sollte. Das war mir auch wichtig, haben wir ja auch noch zu unserem Zuschauer am Ende gesagt bei unserer Tour. Viele Dinge im Leben, also manche Krisen werden schlimmer, als man denkt, und manche Krisen werden weniger schlimmer, als man denkt. Das kann man nicht vorhersehen. Aber viele positive Entwicklungen, die wir heute als historisch gegeben ansehen, waren nicht absehbar.
Ja.
Also niemand hätte vermutlich 1979 gedacht, dass in 10 Jahren der Mauerfall und dann das Ende der Sowjetunion bevorstehen.
Ich würde behaupten, das hat auch 1984 noch niemand vorher gesehen.
Also wir sind da wirklich in einem Zeitraum, da hat sich in 5 bis 10 Jahren die Welt radikal verändert. Also wir waren 1984 noch bei einem Boykott der Olympischen Spiele in Los Angeles durch die meisten Ostblockstaaten. Also relativ verhärtete Fronten, auch so ein Boykott der Olympischen Spiele ist sowas, was man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann.
Oder Anfang der 80er war zum Beispiel wieder eine Phase, wo ein weltweiter Atomkrieg so wahrscheinlich war, und ja auch kurz, da gab es ja diverse Vorfälle sozusagen, wo beinahe sozusagen ein Raketenstart in der Sowjetunion aus einem Fehler heraus entstanden wäre, so nah wieder da war wie seit der Kuba-Krise nicht mehr. Ja, und das sind alles so Szenarien, das vergisst man heute irgendwie. Ja, das hat sich ja Gott sei Dank dann 89, 90 und so weiter irgendwie als aus deiner Schau, wie du es richtig sagst, in Wohlgefallen aufgelöst.
Und dass dann eben das Ende der Sowjetunion so rapide gekommen ist und damit eben vor allem das Ende des Kalten Krieges war, ja, eine relativ schlecht oder eigentlich nicht zu erwartende politische Entwicklung. Und für das weltweite Klima und auch für den, ja, für die Chancen auf ein weltweit friedlicheres Klima war das natürlich einfach ein absolut positiver Faktor. Und deswegen immer auch daran denken, ich will jetzt hier gar nicht so ein optimistisches, wir halten uns alle an den Händen und alle sind glücklich, Bild für die Zukunft zeichnen. Aber positive Entwicklungen sind oft einfach auch so, dass man sie nicht kommen sieht. Und mir geht es einfach nur darum, auch manchmal ein bisschen selbstgemachten Pessimismus zu zerstreuen, dem man oft ausgesetzt ist, weil du zum Beispiel in sozialen Medien einfach auch dadurch, wie Algorithmen funktionieren, wenn dich sowas interessiert, wirst du halt immer nur noch mehr damit bombardiert.
Und es liegt auch ein Stück weit, in unserer menschlichen Natur. Denn sozusagen ein Krisengerede, ein schwarzer Horizont, Sorgen sozusagen zu machen, das verkauft sich einfach besser. Und da sind die Algorithmen auf Social Media nur letztendlich ein Abbild unserer menschlichen Natur. Dagegen das, was Emil jetzt gerade erzählt hat über das Ende des Ostblocks und der Sowjetunion sozusagen, das nehmen wir so ein bisschen als gegeben hin. Und wenn man Ähnliches sozusagen jetzt, so wie ich vorher mit meiner Zukunftsversion, dass die AI eigentlich wahnsinnig super ist für deinen Aktien-ETF, das nimmt man gerne mal, und da sind wir, glaube ich, in Deutschland auch sehr anfällig dafür, als Zweckoptimismus, als Naivität vor allen Dingen auch wahr.
Und man muss natürlich auch einfach immer, das hilft mir oft beim Einordnen auch von solchen Nachrichten und auch dem Nachrichtengeschehen, man muss einfach auch dran denken, wenn du an deinen evolutionären Urvorfahren denkst, also an den Höhlenmenschen, okay, von dem wir quasi kommen, für den ist natürlich viel wichtiger zu wissen, dass er zum Beispiel nur halb so viel Beute machen wird, wie erwartet, ist für diesen Urzeitjäger oder diese Urzeitjägerin viel, viel wichtiger, als zu wissen, dass du doppelt so viel Beute machen wirst. Weil doppelt so viel Beute ist zwar nett, aber wichtig ist, dass du die nötige Beute machst und ausreichend
die Mindestkalorien sozusagen erlegst.
Und das Negative ist quasi das viel entscheidendere Risiko für so einen Steinzeitmenschen. Und dadurch ist das Negative in uns auch mit so einer großen Wichtigkeit ausgestattet.
Und das ist natürlich jetzt bei den Zusammenhängen, über die wir hier reden, natürlich ganz genauso. Denn ganz klar, wir reden hier in den meisten Fällen über deine Altersvorsorge, ja, über das, was uns später mal, ja, vielleicht nicht jetzt grundsätzlich ernähren soll. Es muss niemand in Deutschland aus meiner Sicht unbedingt hungern, beziehungsweise so schlecht fällt die, bei den allermeisten Leuten fällt die gesetzliche Rente nun jetzt auch nicht aus. Aber natürlich haben wir uns dann über Jahrzehnte an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt, und den zu verteidigen ist sozusagen vergleichbar jetzt in unserer Zivilisation, vergleichbar mit Überleben des Höhlenmenschen. Und deswegen haben wir natürlich schon diese Verlustangst, ja, die sehr viel stärker in uns ist. Und das ist wirklich eine menschliche Konstante, dass die Verlustangst immer tendenziell sehr viel stärker ist als das Glücksgefühl über Gewinne. Ja. Das haben Kahneman und Tversky, zwei Nobelpreisträger, in den 70er Jahren gezeigt. Und deswegen ist es natürlich total normal, sich über solche Phänomene oder Entwicklungen wie Donald Trump natürlich sehr viel mehr Sorgen zu machen, als sozusagen zu sehen, dass das Glas auch weiterhin halb voll ist. Und einen Punkt will ich noch bringen. Auch wenn es jetzt, und damit rechne ich schon, es wird aus meiner Sicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal größere Marktkorrekturen, so will ich es jetzt mal nennen, kriegen, ist schon relativ gut. Ich weiß nicht, wann die kommen, und weiß auch natürlich nicht, wie stark die ausfallen. Wir müssen uns immer vor Augen führen. Immer dann, wenn es zu solchen großen Crashes oder Korrekturen gekommen ist, hat sich schon was sehr, wie du auch sagst, was sehr Grundlegendes geändert. Ob das jetzt ist, dass wir Anfang der 2000er Jahre eine totale Übertreibung bei der Hoffnung aufs Internet hatten. Ob es da liegt, dass 2007, 2008 das weltweite Finanzsystem in seinen Grundfesten erschüttert worden ist. Oder 2020, dass uns alle nicht vorstellen konnten, auf einmal zu Hause zu sitzen in einem Lockdown wegen irgendeinem komischen Virus. Aber immer wieder zu sehen, Diversifikation, ein breit gestreuter ETF in deinem Depot, das ist letztendlich die beste Überlebenschance für dein Investment, die du haben kannst. Weil da gerade auch von solchen grundsätzlichen Erschütterungen hat sich halt die Wirtschaft, die ja doch immer sehr gut sich adaptieren kann, sich anpassen kann, immer wieder erholt.
Deswegen ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser persönlicher Tipp im Umgang mit Donald Trump und allen anderen politischen Unruheherden, die so in dein ETF-Depot reinschwappen. Versuch so weiterzumachen wie bisher. Versuch weiter beim passiven Investieren dran zu bleiben, und wenn du das Gefühl hast, eine Entscheidung treffen zu müssen, dann triff eine Entscheidung, aber dann leb auch damit.
Ja, also triff die Entscheidung wirklich bewusst, auch mit den Konsequenzen, die sich wahrscheinlich in ihr verbergen.
Dann kommen wir zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer am Ende dieser beinahe schon politischen Folge.
Ja.
Und es wird auch mal wieder was Ungewöhnliches passieren. Es gibt nämlich eine Frage, die ich euch beantworten werde.
Ah, gut.
Aber wir fangen gleich mal an mit einer Frage an Saidi und die kommt von CLR199. Hey Saidi, ist es mit knapp 31 zu spät zu investieren? Wenn nein, wo und wie am besten?
Nein, mit 31 ist es natürlich überhaupt nicht zu spät. Im Gegenteil, du bist im besten Alter dafür sozusagen. Ja, also es ist auch nicht super früh, aber es ist alles gut. Ja, wer sozusagen Anfang 30 diese Sache für sich erkennt, der kann das gut machen mit einem weltweiten Aktien-ETF. Aber es braucht auch gar nichts wahnsinnig fancy sein sozusagen, was ich so ein bisschen aus der Frage raushöre, dass du dich vielleicht wirklich gut informieren willst, was ist jetzt der richtige ETF. Das kannst du natürlich auf Finanztipp mit unserem ETF-Finder machen. Aber die wichtige Message ist, halt dich damit bitte vor allen Dingen nicht zu lang auf. Ja. Es gibt wahnsinnig viele gute Standard-ETFs auf den MSCI World oder auch in anderen Weltindex. Die Kostenunterschiede sind in aller Regel nicht groß. Nimm schlichtweg erstmal davon einen und fang mit einem Sparplan an, so wie du es dir eben vorstellen kannst, was du für deine Altersvorsorge zurücklegen kannst. Aber da du Anfang 30 bist und wenn ich davon ausgehe, dass du angestellt bist, dann wären 15% von deinem Nettoeinkommen, die berühmte 15% Daumenregel, schon ein guter Maßstab, wenn das denn machbar ist für dich.
Also ganz einfach, Depot eröffnen, in unseren ETF-Finder gehen, da eingeben, welches Depot du hast. Also kannst in unseren Depotvergleich Depot eröffnen, in den ETF-Finder da eingeben, welches Depot du hast und dann einfach einen der von uns empfohlenen ETFs nehmen, Sparplan machen, erledigt.
Im Grunde genommen eine Sache von, naja, ein bisschen braucht man wahrscheinlich am Anfang, ja, aber mehr als eine Stunde sollte es nicht dauern.
Die zweite Frage, die ich euch beantworten werde. Andras Woraus wollte wissen, in welchen Ländern gibt es eurer Meinung nach die beste Finanzbildung für Kinder? Und ich habe danach gefragt bei unserer Kollegin Sarah von der gemeinnützigen Finanztipp Stiftung, die sich nämlich um Finanztipp Schule kümmert. Das ist eine Initiative, bei der Lehrkräfte, falls du Lehrerinnen und Lehrer kennst, selber Lehrerin oder Lehrer bist oder ja, unzufrieden bist mit der Gestaltung der Unterrichtsstunden an der Schule deiner Kinder. Finanztipp Schule stellt komplett geplante Unterrichtsstunden und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, damit Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel Freistunden für Finanzbildung nutzen können oder auch Finanzbildung in bestehende Lehrpläne integrieren können. Also das kann man sich da einfach kostenlos runterladen, das können die Lehrerinnen und Lehrer nutzen. Wir freuen uns, wenn du das machst. Und um die Frage zu beantworten.
Jetzt bin ich gespannt, wo gibt es die beste Finanzbildung für Kinder? Ich kann mal so viel sagen oder bin mir sehr sicher, Deutschland ist es leider nicht.
Es ist leider nicht Deutschland, wir arbeiten dran, aber Schweden hat eine sehr, sehr gute Finanzbildung und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie sehr früh anfangen und die Finanzbildung auch in verschiedene Fächer gut integriert ist. Und es gibt aber auch eine überraschend gute Entwicklung im Bereich der Finanzbildung, weil ich habe unsere Kollegin gefragt, was ist so die Top-Adresse und wer ist vielleicht überraschend gut. Und eine überraschend gute Entwicklung haben die USA genommen.
Tatsächlich.
Nämlich, da in mehreren Bundesstaaten das Fach Economics und Personal Finance als Pflichtfach beim Highschool-Abschluss festgelegt wurde.
Eigentlich, also auf der einen Seite erstaunlich, ne, weil man immer so erwartet, dass sozusagen das amerikanische Bildungssystem gilt ja eben nicht. Also je nachdem, ist natürlich sehr unterschiedlich.
Auch ein sehr ungleiches System.
Sehr, sehr, sehr ungleiches System, ja, bei einer Masse vielleicht jetzt nicht das Beste. Andererseits ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass sowas eingeführt wird, dass das auch bei Jugendlichen auf sehr fruchtbares Niveau oder auf sehr fruchtbaren Boden fällt, weil natürlich grundsätzlich würde ich sagen, so eine Idee von Unternehmertum und damit auch eine Idee von Investieren, glaube ich, irgendwie in der amerikanischen Kultur schon stärker angelegt ist als bei uns jetzt zum Beispiel.
Und genau deswegen, also die beste Finanzbildung für Kinder hat wahrscheinlich Schweden, damit wäre das beantwortet. Und die letzte Frage kommt von Echo Staffel. Hey Saidi, für Menschen mit Bürojob eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung statt einer BU?
Oh, eine sehr interessante Frage. Dazu muss man wahrscheinlich jetzt, ja, da muss ich ein bisschen was erklären. Zunächst mal, worüber reden wir? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung werden wahrscheinlich viele kennen. Die zahlt letztendlich, wenn du für einen längeren Zeitraum, meistens 6 Monate, deinen zuletzt ausgeübten Job nicht mehr ausüben kannst. Eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist so ähnlich wie die sogenannte Erwerbsminderungsrente vom Staat. Naja, die beurteilt, ob du insgesamt noch erwerbsfähig bist, also auch vereinfacht gesagt, ob du noch überhaupt arbeiten kannst. Und der Hintergrund der Frage ist jetzt bestimmt folgendes, dass wenn ich meinen Bürojob nicht mehr machen kann, ja, dass ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel anderes machen kann. Und jetzt muss man noch Folgendes wissen, so eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist etwas günstiger als eine Berufsunfähigkeitsversicherung. So, um die Frage zu beantworten, das ist eine sehr persönliche Risikoeinschätzung. Grundsätzlich halte ich es jetzt nicht für eine katastrophale, also es ist jetzt nicht so, dass ich die Hände über den Kopf zuschlage, wie kannst du nur eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, wenn du einen Bürojob hast machen, weil es stimmt schon. Ja, was sind die größten Risiken? Die größten Risiken sind psychische Risiken, sind Skeletterkrankungen, Herz-Kreislauf, vielleicht viele Krebs, viele Erkrankungen, bei denen ich wahrscheinlich sehr viele Jobs nicht mehr machen kann. Aber das deckt halt auch nicht alles ab. Also ich habe dann ein gewisses Restrisiko, dass ich halt eine bestimmte Erkrankung habe, die es mir nicht ermöglicht, zum Beispiel lange am Bildschirm zu sitzen, mache ich jetzt mal ein Beispiel. Und dann könnte natürlich so eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung schnell argumentieren, zu sagen, ja, aber es gibt ja folgenden Job, zum Beispiel eher körperlicher Natur oder mit eben wenig Bildschirmzeit, mache ich jetzt mal ein einfaches Beispiel, und dann nicht zahlen. Das ist einfach ein Risiko, das ich eingehen würde. Und dann kommt noch ein Argument dazu, ja, ich zahle so eine Versicherung über den Rest meines Erwerbslebens wahrscheinlich 30, 35, vielleicht sogar 40 Jahre lang. Insofern macht sich jeder Beitragsunterschied natürlich schon bemerkbar. Andererseits für die Sicherheit, die mir da geboten wird und ich sichere mein Einkommen ab, ist jetzt nach meiner Kenntnis und nach meiner Erfahrung der Beitragsunterschied jetzt auch nicht so riesig zwischen der Berufsunfähigkeits- und einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Dann würde ich da an der Stelle, glaube ich, eher nicht knausern, außer ich sage, ich möchte eben gehe nach dem Motto, und das kann ich schon verstehen, ich möchte wirklich nur die absolute Grundabsicherung überhaupt in meinem Leben haben. Und dann sage ich, ich will einfach nicht zu viel Geld ausgeben. Ich bin auch bereit, vielleicht meinen Job zu wechseln, schlichtweg, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht. Dann kann man das mit einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung schon machen und die eben als so absolute Basisabsicherung sehen. Dass wenn halt gar nichts mehr geht, wenn ich wirklich extreme Gefahr von einem Einkommensausfall habe, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung abschließen.
Damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir freuen uns natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt oder unseren Podcast sogar weiterempfiehlst, ganz egal, wo du den anhörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.